Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Da sind wir wieder. Eine neue Tour, eine neue Runde für euch da heute am Dienstag. Es ist Dienstag immer noch. Wir nehmen am Dienstag auf. We kept our promise. Wahrscheinlich werden wir aber erst am Mittwoch hochladen, muss man auch ehrlich dazu sagen. Von daher sind wir so ein bisschen in between den beiden Tagen Dienstag und Mittwoch. Deswegen muss ich jetzt mal rauspicken, Beauty, welchen Tag wir heute feiern. Ob es eher der Tag deines Werkzeugs ist, der US National Worship of Tools Day, oder der Milky Way Tag. Ich weiß nicht, den hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal. Aber da du ja so ein altes Tool bist und unsere Golfschläger ja eigentlich unsere Tools sind, würde ich sagen, machen wir einen Worship Your Tools Day. Also verehre dein Werkzeug. Und unser Werkzeug, das sind doch unsere Schläger. Und gerade jetzt, wo die Saison wieder losgeht, spricht man mit dem einen oder anderen. Und der hat dann ein Schnäppchen auf einer Golfmesse gemacht und sich die neuen Blades geholt. Toll, das ist immer wieder, da freue ich mich immer wieder. Ich denke, so Schnäppchen auf der Golfmesse, den Witz, den muss ich erstmal noch verstehen. Den habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber klar, Schnäppchen-Time ist ja überall. Im Pfennigland, bei Rudis Resterampe oder halt auf so einer Golfmesse oder halt bei Kleinanzeigen, eBay und Co. Der ein oder andere findet halt ein Schnäppchen und wir freuen uns natürlich, dass ihr mit den Schnäppchen auf den Platz geht. Hast du denn schon dein Schnäppchen gefunden heute?
Erst einmal grüße ich dich.
Na, hallo, hallo.
Ja, an diesem herausragenden Tag wieder. Ein Schnäppchen für mich ist bisher noch nicht um die Ecke gekommen. Ich sitze hier gerade in meinem Golfzimmer
und schau Golfzimmer, du dekadenter Affe, als wenn das hier so ein Westflügel. Ich begrüße dich aus dem Westflügel, ja, meinem Golfraum. Daneben steht der Schmöker mit den Zigarren.
Ich schau gerade nach links und dort lächeln mich gerade 5 Eisensätze an. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Schnapper irgendwo finden soll, aber was soll ich denn mit einem Sechsten?
Der Brandenburger Landadel, weißt du, der kann sich es halt leisten, dort auch ein Golfzimmer in die Kemenate einzubauen. Das ist sehr schön, aber ich gönne dir auch das 8. Golfset. Also why not? Also der Trend geht ja definitiv hin zum 8. Golfset.
So sieht's nämlich aus. Und das Wichtigste ist, je nach Golfset, alle haben die gleichen Specs, das heißt Loft und Leihwinkel sind natürlich gefittet, auch von der Schaftlänge. Da ist es dann im Grunde egal, welches Set dann auch in der Tasche landet. Die können halt alle gleich bewegt werden.
Und ja, wenn man sich halt 8-mal Schogetten holt, dann kann man die ganze Bandbreite sich leisten, als wenn man einmal die Pralines mit den Trüffeln nimmt. Von daher, ich find's gut. Ja. Ich find's gut, dass du zwischen Haselnuss, Rumtrobenuss und was auch immer du da stehen hast, ich werde wahrscheinlich keinen einzigen dieser Schläger treffen können. Schätze ich mal. Ja, meinst du schon?
Treffen könntest du schon. Es könnte aber nicht halt auch im Center. Mal, das müsste man erstmal prüfen. Aber ja, ich meine auch, die Tools sind natürlich nicht nur unsere Golfschläger, sondern für unseren Podcast natürlich auch unser Mikrofon. Aber nichtsdestotrotz, ja, hoffe ich natürlich,
dass auch philosophisch bei dir hier
unsere Huffies ihre Tools schon beisammen haben. Du hast es gesagt, der ein oder andere hat natürlich in der Winterzeit jetzt wieder zugeschlagen.
Mit dem Essen.
Sich wahrscheinlich auch das. Wahrscheinlich auch wieder einen neuen Driver oder so zugelegt, weil der auf einmal auf der Messe deutlich weiter flog als der alte. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch zu unserem fantastischen Feiertag Breaking News, die wir heute einbauen können.
Weil das machen wir aber später. Erst aufnehmen. Das machen wir aber später erst beim Tourgeflüster. Lass mich erstmal noch ein bisschen hier bei uns Amateuren bleiben, sage ich mal. Ich finde nämlich ganz schön und herausragend, da wollte ich mit dir drüber sprechen, denn es war jetzt Thema in den letzten Wochen mit unterschiedlichen Leuten, die ich getroffen habe. Diese Wintersaison ist ja jetzt vorbei, die Indoor-Saison. Viele haben ja das Indoor-Angebot genutzt, breitflächig überall, schön trainiert, auf dem Trackman oder Co. gespielt. Und dort auch ihr Trackman-Handicap verbessert. Da sind ja auch wieder Weiten erzielt worden, wo man denkt, wow, das ist ja 30 Meter mehr als auf dem Platz. Alles läuft super und dann großer Switch, Klick, der Hebel geht um. Draußen Frühling, alle gehen wieder auf die Wiese. Ja, und man steht auf dem Golfplatz und trifft nichts. Kennst du das? Das ist so ein Phänomen. Ja, okay, du nicht, aber die meisten kennen es, inklusive mir, dass alles, was man mühsam sich über den Winter antrainiert hat, was mega gut funktioniert hat, wo nur diese kleine Leinwand vor einem ist, sobald man wieder im offenen Feld ist, funktioniert, also ich rede nicht von der Driving Range, sondern dem Golfplatz, funktioniert nichts. Und am Ende, das ist doch einfach nur ein verdammtes Mindgame. Irgendwie, wie schaffst du das, dein Gehirn so auszuschalten, dass du das Gleiche auf dem Platz machst, wie auf der Range oder im Trackman? Das kannst du ja anders als ich und andere Golfer. Also das ist doch eigentlich nur ein Mentalding.
Ja, natürlich, teils. Es baut sich natürlich zusammen aus dem mentalen Spiel, dann aber halt auch in dem, wie so oft schon beschrieben, wie trainiere ich richtig, ja, wie trainiere ich eine saubere Schlägerbewegung, indem ich dann halt meine Bewegung ausgiebig wiederholen und trainieren muss. Ich muss auch Parts des Spiels trainieren, die ich nicht gut beherrsche. Das können die wenigsten so ehrlich mit sich sein und dann halt sich darauf konzentrieren, was sie eben noch nicht so gut beherrschen. Und das ist eben dann vielleicht nicht 60, 70 Mal einen Rückschwung zu machen und zu gucken, ob die Top-Position richtig ist, sondern halt vielleicht 60, 70 Mal den Downswing und Post-Impact zu trainieren, dass ich eben nicht in eine potenzielle Löffelposition komme, sondern eben die Hände auch dort vor dem Ball sind. Und dann trickst mich ja die Wintersaison dahingehend auch immer aus, dass ich dort dann irgendwann gewohnt bin, auf Kunstrasen halt, auf den Abschlagmatten nur zu spielen, wo eben keine oder wo die fetten Schläge nicht so drastisch bestraft werden, wie es dann eben draußen jetzt gerade auf dem Platz ist. Denn die Plätze sind noch voll mit Feuchtigkeit. Der Boden ist weich. Sobald ich da nur ein Müh zu früh im Boden bin, kostet das sofort Länge, kostet das sofort ja Vertrauen. An dieser Stelle muss man immer wieder Jordan Spieth zitieren. Der meint, ja, Vertrauen und oder Selbstvertrauen baust du dir über Jahre des guten Golfspielens auf. Und Misserfolg kommt dann mit einem schlechten Schwung. Und das ist dann halt bei Amateuren noch schlimmer. Die halt meinetwegen den ganzen Winter auf den Matten trainiert haben, wo das gut geklappt hat und gute Ergebnisse stattgefunden haben. Und dann fallen halt die ersten 3, 4 Schwünge nicht so zustande, weil man eben nicht nur ein Poloshirt und ein Pullover eventuell anhat, sondern bei den Temperaturen auch am Anfang noch eine etwas dickere Jacke. Das sorgt dann halt letztendlich dafür, dass man eben nicht mehr so mit dem Selbstvertrauen zum Ball geht und dann verliert man das einfach. Und ich glaube, man muss auch im Winter so trainieren, wie ich, oder so mache ich das. Ich trainiere im Winter so, wie ich auch im Sommer trainiere. Und da ist mir dann auch oftmals der Ballflug unwichtig, sondern mir ist grundlegend die Bewegung und ja, die Impact-Position, wo kommt der Schläger in den Boden, wichtig und nicht, ob ich jetzt auf dem Trackman ja meinetwegen den und den Score eventuell zusammengespielt habe auf der und der Wiese. Denn eins darf man da auch nicht vergessen, ich bin da an einem Simulator, wo 5, 6 Meter vor mir eine Wand ist oder 4 Meter vor mir eine Wand ist und selbst wenn ich einen Fehlschlag mache, ich bin danach nicht psychologisch bestraft, dass ich den Ball jetzt auf einmal suchen muss, sondern es macht die Software und dann hacke ich den eben aus dem Wald wieder raus. Aber das macht halt psychologisch mit mir nicht so viel, wie wenn ich den Ballflug sehe, der jetzt irgendwo wegsleist in die Fichten oder im Wasserhindernis tatsächlich verschwindet.
Das sind ganz andere Dinge, die dann zu gehen.
Ja. das macht mit meinem Gehirn was ganz anderes, als wenn ich da jetzt einfach an so einem Simulator, an so einer Simulatorwand bin und dann meinetwegen auf Retail gehe und einen Mulligan mir nehme.
Meinst du echt, dass man dann die schlechten Sachen eher abschließen kann, anders als draußen, dass es wirklich ein bisschen daran vielleicht liegt?
Ja, auch, weil oftmals ist es ja auch so bei diesen Simulatorrunden, dass das Putten ausgeschaltet ist, also es wird automatisch geputtet. Das bedeutet, ich habe da einen ganz anderen Schwungrhythmus von der Wiederholbarkeit der vollen Schläge, wo ich in einen ganz anderen Schlagrhythmus kommen kann. Das hat dann schon eher den Range-Charakter, dass ich eben nicht erst mich zu meinem Ball bewegen muss, sondern die Simulation berechnet mir meine Ballposition und dann kommt schon der nächste Schlag und dann bin ich schon wieder dran. Und dadurch kann ich halt schon auf dem Schlag davor eventuell viel eher reagieren, als wenn ich jetzt auf dem Platz bin, komplett einen Ball verhacke und dann mich erstmal 5 Minuten oder 6 Minuten damit beschäftige, was ich im Unterbewusstsein immer mache, um zu meinem Ball zu kommen, um dann eventuell eine Gegenbewegung zu machen, die dann wiederum dafür sorgt, dass ich den Ball wieder woanders hinhacke. Und das ist eine ganz andere Medaille, als wenn ich jetzt Indoor auf Kunstrasenmatten gegen eine Wand einfach nur schlage. Das ist dann doch eher wie im Bowling Center die Kugeln reihenweise nach hinten zu werfen und hat dann auch nicht den Charakter, dass ich dann körperlich so mich anstrengen muss, wie jetzt draußen, wenn ich da selbst jetzt zum Saisonbeginn 9 oder 18 Loch spielen muss. Vielleicht auch noch am Wochenende, wo ich dann im Frühlingsstau stehe, wo alle Leute jetzt erstmal heiß sind und rausgehen. Und das ist dann deutlich härter als Indoor.
Aber meinst du denn, also weg von den Laborbedingungen mal drin und sagen wir mal, auch alle haben gut trainiert, dass das wirklich so eine Kausalkette ist, die dann ausgelöst wird? Erstens, ich stehe draußen vor einem Hindernis, was ich drinnen nur als Simulation sehe und gar nicht so gewichtig habe. Also wenn ich vorm Wasser stehe, ist was anderes, als wenn ich halt vor einer Leinwand, wo Wasser drauf simuliert ist, stehe. Und tatsächlich meinst du, dass dann, wenn man Indoor halt ein paar schlechte Schläge hat, man die einfach verbucht als, ja, egal, kommt ja der Nächste, ist ja eh nur eine Simulation, versus draußen wird man sofort bestraft und denkt drüber nach, was anderes zu machen. Also vielleicht ist es ja so diese Leichtigkeit, die man von Indoor mitnehmen sollte mit alles zurück auf Anfang, Reset und nichts jetzt ändern auf der Runde und ständig halt was anderes probieren, wenn ein schlechter Schlag mal dabei war, sondern bei seinem Setup zu bleiben. Ist es das so vielleicht ein bisschen?
Ja, aber diese Laborbedingungen habe ich vielleicht nur 1-2 Mal in so einer Golfrunde. Im Simulator stehe ich, nehmen wir jetzt einfach so einen normalen Mithandicapper, auf so einer Trackman-Golfrunde, wo Autoputt angeschalten ist, der, sagen wir jetzt einfach mal, 36 Putts uns von der Runde wegnimmt. Der macht 50 Golfschläge an der exakt selben Stelle, mit dem exakt selben Untergrund.
Ich bin Level wahrscheinlich auch immer gleich ausgerichtet, ne?
Ich bin Level zum Ball. Ich habe Ausrichtungslinien eventuell auf dem Boden. Ich habe durch diese Matten habe ich für meinen Kopf Richtungsorientierungen, die mir helfen, zum Ziel gerade zu stehen. Und ich schaue auf eine Leinwand und das immer gleich. Meine Umgebung ist immer gleich. Ich werde optisch in keinster Weise von irgendetwas beeindruckt, sei es ein Ast, der einfach da vielleicht 3 Meter vor mir, rechts oben von mir hängt oder in meiner Sichtachse einfach nur reinhängt, oder ein Busch, sowas gibt es dort nicht. Das kann man dann auch als jetzt mit Handicapper einfach viel besser ausblenden und ja, mich dahinstellen, wie schon gesagt, als wäre ich auf der Bowlingbahn und mach meine Schlagbewegung und letztendlich kann ich dort, auch wenn ich den Ball slice, weiß ich das, ich kann auf dem Trackman die Ausrichtung links vom Grün auswählen, dann stehe ich ja dort dann dahin, mach meine Slice-Bewegung und der Ball sliced ins Ziel. Und all das ist draußen auf einem normalen Golfplatz gar nicht gegeben, weil selten die Balllage so ja, labormäßig dann immer wieder gleich ist. Ich stehe oberhalb vom Ball, ich stehe unterhalb vom Ball. Der Ball ist im Rough, im Fairway aktuell, was noch nicht optimalen Zustand hat. Die Pflege, die Platzbedingungen sind im keinsten Fall so, wie sie aktuell auch oder wie sie dann halt das ganze Jahr auch Indoor sind. Ist einfach nicht möglich. Und demnach kann man das eigentlich gar nicht miteinander vergleichen und sollte man auch nicht vergleichen. Ich glaube, man sollte da ganz klar strikt von teilen, dass es dann halt die Wintersaison gibt, dass man halt ein sehr guter Simulator-Golfer ist, was völlig in Ordnung ist, weil auch das ist, finde ich, in Ordnung. Und dass man eben ein normaler Golfer dann wieder draußen ist, der von Wind beeindruckt wird, der von Wetter beeindruckt wird, der temperaturfühlig ist, und dann sollte man eventuell gar nicht die potenziell tollen Leistungen von einer Trackman-Golfrunde nicht mit nach außen nehmen, weil diese fernab jeglicher Realität sind.
Okay, aber von der Confidence her, also vom Zuversicht zu seinem Golfschwung, den baut man sich ja trotzdem irgendwie auf. Und wie kriegt man den am besten mitgenommen?
Ja, das Problem ist dann halt einfach, dass ich dann auch versuchen müsste, diese Bedingung optisch für mich auf den Platz mitzunehmen, dass ich eine Box für mich finden muss, dass ich Ausrichtungslinien für mich finden muss, um dann halt diese optimalen Bedingungen, dass ich in der Situation, wie es der Trackman halt macht, immer,
ja, das geht ja natürlich nicht,
in der Linie zur Fahne stehe. Das
ist ja nicht unmöglich. Ja, so. Von daher, was für ein Mindset bringst du dann auf den Platz mit, dass du, sagst du dir dann so, hey, im Simulator habe ich die und die Schwungübung gemacht oder die und den Rhythmus und die Input-Position, und wenn ich das einfach konsequent weiter durchziehe hier, dann kommt da auch die Ergebnisse, oder was sagst du dir dann?
Ja, sicher, also ohne einen Plan dahinter ist es halt dann immer schwer, Ziele zu setzen, und leider haben die wenigsten Leute dann, wie auch schon oft gesagt, keine realistischen Ziele für sich. Die denken dann, jetzt habe ich hier eine 79 oder 78 auf dem Trackman gespielt, wo der Computer, warum auch immer, zwischendurch mal eine Phase hatte, wo er dann mir 6 Einputs zuspielt, die ich im Leben vielleicht in 6 gesamte Runden dann mal habe, weil ich mal einen Einputt dabei habe auf so einer Runde. Und da werde ich dann halt schnell, komme ich dann vielleicht auch in so einen Strudel, was dann halt eine Spirale nach unten ist. Ja, und ich dann halt eben nicht diese positiven Gefühle aus der Wintersaison mit rübernehmen kann. Aber nochmal, das, was auf dem Platz draußen passiert, ist etwas ganz anderes, wie ich zum Beispiel halt auch auf der Range performe. Diesen Punkt hatten wir halt auch schon. Es sind einfach unterschiedliche Spielbereiche, und je eher ich das verstehe, desto früher kann ich vielleicht diese positiven Gedanken von der Indoor-Einheit, von der Range halt auch auf den Platz transportieren. Denn auch dort ist dann die Optik nochmal eine ganz andere. Wie gesagt, die Ondulierung des Geländes ist etwas ganz anderes. Und nur so schaffe ich es vielleicht auch dann dort realistische Ergebnisse für mich selbst einzufahren, wenn ich da auch realistischer rangehe. Und mich halt auch besser darauf vorbereite. Denn nochmal, ich werde nie die Bedingungen auf dem Platz bekommen, die ich in einer Indoor-Abschlagbay im Winter geliefert bekomme. Es ist einfach unmöglich.
Also ich fand ja ganz gut, was Bryson da über seinen Schwung gesagt hat, dass er gesagt hat, wenn er mal struggelt, dann geht er in seinem Mind Palace, in seinem Gehirn sozusagen dahin zurück, dass er gesagt hat, naja, er hat ja diese Bewegung hunderttausende Male gemacht, das können natürlich die wenigsten Amateure von sich behaupten, aber dann zumindest auf vielleicht irgendein Schwunggefühl, was man Indoor hatte, was funktioniert hat, als positiven Gedanken gehen und sagen, daran orientiere ich mich, jetzt hat es geklappt, und dann, wenn man das positiv projiziert, vielleicht funktioniert es ja dann besser. Irgendwas zum Festhalten, weißt du, was ich meine?
Allerdings stimme ich dir dazu, was du gesagt hast. Allerdings reden wir halt dort über jemanden, der wahrscheinlich noch hundertfach mehr den Golfschläger bewegt hat, wie ich ihn in den letzten Jahren bewegt habe. Und da war ich halt schon manchmal selber dran, wo ich mir so dachte, so okay, jetzt brauche ich aber wirklich mal eine Pause, weil es schon viel war. Aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Level, ein ganz anderes Niveau.
Ja, ich meine ja nur vom Mindset. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass wir das jemals erreichen, aber einfach irgendeine positive, irgendwas, was da ist, wo man sagt, ich orientiere mich dran und das wird schon und nicht halt irgendwie diese, klar, du kennst es ja, ne? Dann haut man zwei Bälle weg, probiert mal was anderes, dann geht nichts mehr, dann denkt man sich, ich kann es nicht mehr. Einfach nicht in diese Spirale zu fallen, sondern irgendwie zu sagen, hey, ich probiere es nächste Mal einfach wieder mit meinem guten Schwunggedanken oder mit irgendwas.
Jeder muss sich da selber ein positives Ziel setzen, einen positiven Input vielleicht halt auch geben. Allerdings ist da halt auch jeder anders, was er erreichen will. Ja, du darfst halt nicht immer von diesen Kompetitiv-Spielern, wie wir es jetzt meinetwegen halt auch sind, ausgehen, sondern halt auch diese, wie gesagt, Samstag-Sonntag-Spieler, die dann halt die Zeit da nutzen wollen, um vielleicht halt einen entspannten Spaziergang halt nebenbei auch noch zu haben. Und die sehen es dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders, dass sie eben unter der Woche andere schöne Dinge machen.
Die können ja ihre Nordic Working Sticker als Alignment-Hilfe nehmen zum Beispiel, als positive Schwunggedanke.
Ja, absolut. Ja. Also wie gesagt, da muss jeder für sich etwas finden. Da gibt es jetzt kein Allheilsmittel, denn wie gesagt, jeder Kopf ist da halt dann auch anders und kann anders vielleicht aktiviert werden. Meiner Meinung nach ist es halt wichtig, dass ich von den Gedanken her nicht unterschiedlich trainieren darf. Also meine Trainingsgedanken und meine Vorstellungen müssen dann indoor genauso sein, wie dann, wenn ich jetzt draußen trainiere oder auf dem Platz bin. Ich darf da nicht unterscheiden, denn je früher ich das hinbekomme, dass ich gleich denke, ist es noch immer nicht, dass ich mich dann gleich bewege. Aber je besser ich das dann halt adaptieren kann, desto besser kann ich dann halt letztendlich auch dort performen, wo ich performen muss. Und das ist und bleibt auf dem Golfplatz und eben nicht in irgendeiner Simulation oder auf der Range. Ja.
Okay.
Das gerade am nächsten rankommt tatsächlich an die Simulation, ist diese TGL League.
Die haben wir ja halt leider auch nicht hier.
Nein, aber da ist halt der Abschlag und der Schlag ins Grün hat halt diese Bedingung, wie es halt diese Indoor-Abschlagsbay halt hat, immer gerader Stand und immer aus der gleichen Position. Ja.
Ich glaube, was man als erstes, das war ja auch ein alter Tipp von dir, den kann ich jetzt hier nochmal rauskramen, für diesen Transfer von der Indoor- in die Outdoor-Saison ganz gut ist, weil wir ja halt andere, ne, wir haben halt diesen nicht mehr diesen kleinen Space, sondern den offenen, weiten. Das hattest du mir mal gesagt, warum nicht mal die ersten paar Runden, wo es noch um nichts geht, auch einfach mal einen Alignment-Stick mitnehmen und bei jedem Schlag so hinlegen, um mal zu gucken, ob man noch richtig steht, ob das Alignment noch stimmt, ob da über den Winter was passiert ist, muss das Auge vielleicht auch nochmal neu gucken, ist der Ball da in der richtigen Target-Line, stehen die Füße parallel dazu, sowas könnte man ja vielleicht auch nochmal machen, das hattest du mir mal gesagt und das fand ich immer ganz gut, auch bei Proberunden, die wirklich als Übungsrunden auch zu nehmen und entsprechend sich mal auszurichten.
Ja, ich nenne das für mich immer selber so Kalibrierungsrunden. Streue ich immer mal mit ein oder Kalibrierungsbahnen, dass ich dann halt einfach mal von Tee to Green bei so einer Runde den Alignment-Stick grundlegend dann halt positioniere, wo ich hin möchte, um halt zu kontrollieren, was macht der Ball. Und das ist ein wichtiger Punkt, um halt zu sehen, wenn ich dann im Setup korrekt stehe von der Ausrichtung, wie sieht das halt optisch aus? Was macht mein Blickfeld und was sehe ich letztendlich? Um dann für mich klar zu machen, wenn ich dann halt Fehlschläge habe, um halt den Punkt eventuell rauszunehmen, dass es eben die Ausrichtung oder die Setup-Position dann in der Hinsicht ist. Und dann lässt sich relativ schnell klären. Wenn es eben ein Ausrichtungsproblem ist, dann ist so ein Fehlschlag relativ erstens schnell erklärt, weil sich dann ein gewisser Schwungpfad erklären lässt. Und das lässt sich dann halt relativ schnell korrigieren. Auch in einer Turnierrunde, denn ich muss an meiner Schwungphysik nichts verändern, sondern ich muss mich ja bloß etwas anders hinstellen. Und den Rest muss ich genau gleich machen. Und demnach ist so eine Kalibrierung extrem wichtig im Training. Bei Proberunden, bei Spaßrunden, um dann halt in der Turnierrunde, da ist es ja nicht erlaubt, da dann für mich sofort relativ schnell klar, die richtige Sichtachse zu finden und die richtige Ausrichtungsposition auch zu haben, um den Ball korrekt schlagen zu können, um den Punkt der falschen Ausrichtung relativ schnell aus der To-Do-Liste streichen zu dürfen.
Sehr gut, dann nehmen wir das doch mal mit. Da hat man noch jetzt ein bisschen was zu trainieren und wir haben ja noch ein paar Themen auf dem Tisch. Ich würde dich mal rübernehmen mit zum Tourgeflüster, Beauty. Let's go!
Paar 4 Tourgeflüster.
Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Turnier, was gerade war und das Arnold Palmer Invitational in Bay Hill. Kann man ja kurz sagen, am Ende wurde es nochmal richtig spannend. Tatsächlich Russell Henley, einer der, ich glaube, das hat Scotty Scheffler gesagt, einer der am unterschätztesten Golfer auf der Tour, siegt über Colin Morikawa. Auch da wieder kannst du gleich was zu ausführlich sagen. Ein großer Momentum-Shift, der das, glaube ich, begünstigt hat. Und interessant, dass dort ein sehr entscheidender Chip-In nicht vom Sender übertragen wurde, sondern die Werbepause abgegeben wurde und dann dort der Social Media Uproar groß war mit: Oh Gott, wie kann man denn so einen Fehler machen? Konnte auch keiner erklären, aber es wurde tatsächlich auch mit verglichen, als wenn man im NBA-Finale beim sozusagen Shootout da wegschaltet. Ja, doof gelaufen, aber natürlich, ja, gut, er hat halt dann gewonnen. So schlimm war es jetzt, finde ich, auch nicht, aber man braucht ja immer irgendeinen Uproar. Was sagst du zum Arnold Palmer Invitation insgesamt? Kannst du auch nochmal auf Keegan Bradley eingehen, den Ryder Cup Captain, der gerade in der Traumform ist und, glaube ich, einen Platzrekord auf dem Frontline aufgestellt hatte an einer Runde?
Ja, also war ein spannendes Turnier, auf und ab. Schnell zu Keegan Bradley, er spielte auf den Frontline 7 unter, eine 29, Fabel-Score natürlich.
Das schaffe ich manchmal auf zwei Löchern.
Ja, hat sich da noch ordentlich in Position gebracht, war lange im Clubhouse dann letztendlich am Sonntag der Führende durch seine fantastische, ich meine, 64, die er in der Finalrunde gespielt hat. Und lange Zeit sah es halt auch so aus, dass Colin Morikawa dort als Frontrunner den Titel nach Hause bringen könnte, und 6 Löcher vor Schluss hatte er auch noch 3 Schläge Vorsprung vor einem Trio aus Henley, Jason Day und Corey Connors, der das erste Mal in der Geschichte seiner Tourberechtigung es geschafft hat, an einem Finalsonntag, ich glaube, 15 Pars am Stück hintereinander zu spielen. Ohne ein Birdie, und ja, die anderen spielten Birdies um ihn rum und er ließ ein Putt nach dem anderen zu kurz auf der Linie, und dann drehte das Ganze, indem ja zuerst Morikawa ein Bogey an dem Par 3 spielte, Henley dort ein Birdie spielte, 2-Shot-Swing, auf einmal nur noch ein Schlag dahinter war und an einem Par 5 an der 16 zum Eagle einchippte, und dann kam es eben zu dieser TV-Situation, die du auch gerade beschrieben hast. Ich habe das erst gar nicht so richtig mitbekommen. Man, auf einmal chippte er und der Ball war drin, noch gar nicht von den Kameras so wirklich aufgenommen, und bupp, war das Bild weg. Ja, und dann kam wieder so diese Callaway-Werbung und wie wir es halt alles so kennen da bei so einer Übertragung. Und auf einmal führte Henley, weil Morikawa auch dort nur das Paar spielte. Und
Surprise, surprise.
Ja, hinten das dann noch retten konnte, oder halt dann, er blieb vorne. Und was dann schon überraschend war, allerdings er schon in den letzten Monaten eine aufsteigende Form hatte, dann natürlich auch Scotty Scheffler, wie du richtig gesagt hast, dass er aktuell wahrscheinlich einer der unterschätzten Spieler auf der Tour ist, der fantastisches All-Around-Game hat. Er ist jetzt nicht der längste vom Tee, aber sein Spiel ins und ums Grün ist schon fantastisch, und das hilft natürlich auch bei diesen Plätzen. und war wieder ein ja wirklich spannendes Turnier auf einem fantastischen Golfplatz, wo die Grüns, sag ich mal, wieder einmal versucht wurde, die größte Verteidigung letztendlich zu sein, da man schon gesehen hat, die anwachsende Schlagdistanz sorgt halt mit der Zeit dafür, dass auch diese Plätze immer angreifbarer werden und mit einem Stimp von 13,7, muss man sich mal überlegen, da träumt man hier bei uns von.
Das ist ja fast schon Glasplatte, ne?
Auf der Glasplatte, ganz genau, ja.
13,7, ey. Ich glaube, wir haben hier so 8 oder 9, wenn es mal gut läuft. Da musst du halt, ne, also bei 13,7 musst du den Ball ja wirklich nur anstupsen und der läuft dann irgendwo hin. Also das wäre für einen Normalgolfer wie uns halt echt schwierig, ne?
Genau, also einfach mal in die örtliche Turnhalle gehen und den Ball da runterlegen und
auf der Skate-Rampe. Genau, einfach die Skate-Rampe hochpatten. Könnte man machen. Eine Sache noch für dich, Beauty, die mir aufgefallen ist, als alter Regelfreund. Da gab es ja diese Verwirrung um Wyndham Clark, der wohl also er hat gesagt, er ist in seinem eigenen Einschlauchloch, also Embedded Ball Relief hat er genommen. Dann ging es halt hin und her, so von wegen, nee, es ist ein Divot. Hat sich dann aber rausgestellt, alles gut, es war der eigene Ball, Videoüberprüfung, große Aufregung. Aber da nochmal, das ist halt. Ich frage mich, wann dort die R&A bzw. USGA eine Regeländerung mal zugunsten wenigstens bei Amateuren nimmt, dass man sagt, mal, also wirklich, es ist doch, wenn man auf dem Fairway schon ist, da in einem anderen Divot von jemand liegt, das sollte doch nicht bestraft werden. Und das ist schon eigentlich für mich überfällig, die Geschichte. Wie siehst du das?
Absolut ganz genauso. Und ich sehe auch, dass das eine der bescheuertsten Golfregeln im Grunde ist, dass man aus einem alten Divot so weiterspielen muss, wenn der Ball da zur Ruhe kommt. Wird ja so ein bisschen als, ja, Pech abgestempelt. Und auch, dass es sich ja im Laufe eines Jahres dann immer ausgleicht, dass jeder mal so eine Situation hat.
Naja.
Aber man würde diese Regel anpassen. Ist ja wirklich nicht kompliziert. Dass es dann heißt, okay, liegst du auf dem Fairway in einem alten Divot, hast du einen straffreien Drop raus aus dem Divot. Ja, und da wäre es, sag ich mal, schon geschehen und würde jetzt eventuell nicht zu potenziellen Problemen führen. Ich erinnere mich noch daran, auch bei dem einen oder anderen Major, wo Spieler am Heißlaufen waren und eine Aufholjagd gestoppt wurde, indem es zu einer unglücklichen Ballsituation kam, dass eben genau diese Situation zustande kam. Ich erinnere mich noch an Paul Casey. Ich glaube beim Masters oder so sogar, dass er dann da in einem alten Divot dann auf einmal lag und dadurch die Kontrolle gar nicht gegeben war mehr über den Ball. Und demnach, ja, ich finde auch eine völlig überalterte Regel und es wird Zeit, dass dagegen was gemacht wird. Ich habe das auch gesehen, wie intensivst darüber noch an den TV-Kameras das vor und zurückgespült wurde, bis dann bestätigt wurde, dass es seine eigene Pitchmarke war und somit war das halt in Ordnung, dass er da diesen straffreien Drop hat. Aber jetzt bei Clubmeisterschaften oder bei Turnieren hier bei uns gibt es diese Möglichkeit ja gar nicht. Ja, du kommst dann dahin, selbst wenn es dein Einschlagloch ist, wie willst du das argumentieren? Sicherlich gibt es da den ein oder anderen, habe ich auch schon kennengelernt, in der ein oder anderen Clubmannschaft, der wollte dir dann auch argumentieren, dass der Ball in einem Wasserhindernis ist, ja, was richtig komplett ausgetrocknet war, ja, dass da der Ball auf einmal drin verschwunden war im Wasserhindernis, obwohl gar kein Wasser mehr drin war. Also es ist schwierig, solange die Faktenlage da so ist, wie sie aktuell ist, sehe ich da keine Verbesserung. Aber man kann ja immer noch hoffen, dass auch diese Regel angepasst wird.
Ich finde, ehrlich gesagt, so bei Runden, die jetzt nicht um irgendwelche Turniere gehen und Co., wir spielen ja alle nicht auf der Tour. Also ich finde, so eine Lagen, da kann man ja selber entscheiden, ob man sagt, dann legt man sich denn jetzt 10 Zentimeter weiter rechts. Also die meisten Amateure machen da wahrscheinlich irgendwie auch keinen Hehl draus, aber ja. Also übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut für dich. Du hast tatsächlich gutes Gedächtnis. Es war tatsächlich Paul Casey 2020 bei der PGA Championship in TPC Harding Park. Mhm. Unter anderem. Auch McIlroy 2023 bei The Open. Hatte dann eine fiese Debütlage oder Spieth 2017 in Royal Birkdale. Also da gibt es schon die eine oder andere Sache. Ich finde, das gehört abgeschafft. Aber nun ja, ist halt gerade nicht so. Okay, Arnold Palmer haben wir abgehakt soweit. Wenn dir nichts mehr dazu weiter einfällt, würde ich sagen, ist ja ganz gut, dass wir heute von der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufnehmen. Es gibt mal wieder kleine Breaking News, Beauty. Tiger Woods, gleich gepostet, ist erstmal raus. Wir hoffen, dass er noch die Masters mitspielen kann, aber es sieht schlecht aus, denn Achillessehne ist gerissen. Das waren die aktuellen News. Aber du hast ja wahrscheinlich noch mehr Hintergrund dazu.
Ja, wir hoffen natürlich, dass er irgendwann wieder an Masters spielen kann. Wahrscheinlich erst 2026. Dieses Jahr wird das mit ziemlicher Sicherheit nichts. Du hast richtig gesagt. Die News kamen vor knapp anderthalb Stunden. Achillessehnenriss beim Training zu Hause. Er hat sein Golftraining wohl wieder etwas intensiviert nach dem Tod seiner Mutter. Und eins kann ich dir sagen, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, diese Verletzung wird wahrscheinlich nicht bei golfspezifischem Training passiert sein.
Ja, meinst du? Achillessehne, muss ja schon ordentlich belastet sein, oder?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwas auch mit Gewichten und sowas zu tun hatte. Im Workout vielleicht irgendwelche Boxjumps oder sowas. Bei dem ganzen Vergangenheitstraining, was man halt auch so erfahren kann über, sei es jetzt Hank Haney, The Big Miss, das Buch oder halt auch Erzählungen, alter Wegbegleiter, sein Navy Seals und Army Training, was er zeitlang auch gemacht hat, was ja dafür gesorgt hat, dass seine Knie halt auch ein bisschen was wohl abbekommen haben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es da in seinem Fitness-Workout halt passiert ist. Er hat jetzt sehr lange nicht intensiv trainiert und ich glaube, er wollte unbedingt für die Masters fit werden und vielleicht wollte er Zeit aufholen, die er in den letzten Wochen verständlicherweise versäumt hat. Und dieser Eifer wurde halt damitgehend bestraft und ja, ruckartig beendet, da der Körper halt eben nicht mehr.
Man ist halt nicht mehr Mitte 20, ne? Ich habe das lustigerweise, ein Bekannter von mir ist jetzt halte ich fest, der ist auch so ungefähr 40 rum, beim Ninja Park Halfpipe Hochrennen Achillessehne gerissen, wo ich auch gefragt habe, was machst du die Scheiße? Mach doch einfach altersgerechten Sport, komm, nicht so ein Quatsch. Also von daher, ey, wir sind alle beim Golf richtig und du hast recht, wahrscheinlich wäre es beim Golftraining nicht passiert.
Ja, möglich. Man weiß natürlich nicht, welche kleinen Verletzungen gab es vielleicht schon, ja, sei es da irgendwelche, ja, Zerrungen, Mikrorisse, was auch immer, dann kann das beim, wenn du aus dem Bett steigst, passieren oder beim Schuhe anziehen oder beim Treppe runterlaufen oder beim Richtungswechsel. Das kann passieren. Allerdings glaube ich nicht, dass bei der Versorgung, die diese Spiele heutzutage haben und vor allen Dingen halt auch einer wie Tiger Woods, der wahrscheinlich da den Physiotherapeuten täglich zu Hause hat, auch mit seiner Krankenakte der letzten Jahre.
Die Physiotherapeutin, bitte. Es ist immerhin noch Tiger Woods.
Ja, möglich, ja. Dass es dann da passiert ist, also glaube ich schon, dass es beim Fitness gekommen ist. Aber er wurde schon operiert, wie es halt so ist. Wahrscheinlich gerissen und direkt auf den Medizintisch. Und die OP ist wie immer alles gut verlaufen. Jetzt muss man natürlich erstmal abwarten. Ich schätze mal so, Hero World Challenge im Dezember oder mit Charlie wieder das Turnier so als Ziel, da wieder zu sein um ihn vielleicht einmal noch in diesem Jahr zu sehen. Aber muss man natürlich abwarten. Vielleicht hört man ja auch in den kommenden Wochen mehr zu der Fortführung oder Nicht-Fortführung der Karriere. Kann ja auch alles möglich
sein. Kann alles sein. Wer weiß, wer weiß. Dann noch kurz zur DP World Tour rüber. Johannesburg Open, die Joburg Open, Callum Hill gewinnt in einem dramatischen Finale. Spektakuläre 62er Schlussrunde. Aber was du auch gesagt hattest, es ist ganz schön dunkel geworden da, ne? Also es ist mit Gewitter gab es ja da die ganzen Tage irgendwie ein bisschen was, aber ja, der Himmel sah da schon sehr bedrohlich aus, ne?
Wahnsinn, ja, und alles in kürzester Zeit und für mich unverantwortlich, dieses Playoff dann da noch gefühlt durchschieben zu wollen, unbedingt, da
Entschuldigung. Ja, ist auch irgendwie ein schlechtes Vorbild, ne? Auf der anderen Seite heißt es ja immer dann bei den anderen Golfern, ja, so wenn mal irgendwann in irgendeinem Club eine Sirene erteilt und dann ist Gewitterwarnung, dann bitte sofort in die Blitzschutzhütte und aufbrechen und irgendwas. Gefühlt die Hälfte spielt trotzdem weiter. Und wenn natürlich dann die Profitouren vormachen mit, wir müssen jetzt die TV-Übertragung unbedingt reinbringen, ist es natürlich jetzt keine so schlaue Sache, das zu zeigen, ne?
Genau, ja, und am TV hat man da Blitze auch schon gesehen im Hintergrund und das wurde dann schlagartig schwarz und da ist mir halt auch wieder aufgefallen, wenn du dann als Spieler den Fokus nicht auf dein Spiel behältst, sondern dich halt mit allem befasst, mit dem Wetter, mit dem Regelhüter, mit dem wird jetzt weitergespielt oder nicht, dann ziehst du dir aus diesen Dingen ein Dreipad, wie der Kollege Kreuzwiek oder Kruswiek dann halt gemacht hat und dann verlierst du halt so ein Playoff, weil du eben nicht 100% auf den Golfschwung, auf das Golfspiel fokussiert bist, sondern dich mit anderen Dingen beschäftigst und das war dann für Hill natürlich fantastisch. 62er Finalrunde, du hast es gesagt, super Erfolg dann für ihn, aber für mich mit so einem Beigeschmack, unbedingt dieses Turnier da unter den Gewitterbedingungen noch beenden zu wollen.
Die Players stehen an, kleiner Themensprung.
Ja.
Das inoffizielle vierte Major sozusagen, The Players, gibt es wieder einiges an Predictions jetzt im Vorfeld und aus guter Tradition, Beauty, habe ich geschaut, es gibt bei Golf Digest die Top-Platzierungen in den Predictions. Ich habe mir überlegt, du darfst jetzt mal auch deine Top 10 überlegen, was die da reingeschrieben hätten, wer da die besten Chancen haben. Also was, welche 10 Spieler siehst du denn dort als Picks persönlich oder, sag ich mal, im Favoritenkreis von diesen Golfmedien? Was könnte da sein? Wer könnte es sein? Who could it be?
Ja, also ich fange mit der 1 an. So rum ist es dann für mich einfacher.
Ich denke für alle.
Als von der
hätte ich mitmachen können.
Und zwar sehe ich auf eins halt immer noch der Ergebnisse der letzten Jahre ist und bleibt für mich Scotty Scheffler.
So ist es. Auch dort wird auch dort geführt halt als absolute Nummer 1, ja.
Mit seinem Erfolg halt auch als Sieger schon dort. Gefolgt von Rory McIlroy.
Ja, korrekt.
Echt gute Form aufweist. Zum Saisonstart. Dann würde ich Ludwig Aberg
auch
Platz 3 setzen.
Absolut, Target, Bullseye.
Würde ich da einfach positionieren, wird seinem Spiel passen. Auf Platz 4 setze ich Jason Day, Ex-Champion, gut in Form die letzten Wochen und hat auch gezeigt, jetzt auch in Bay Hill, dass das mit ihm zu rechnen ist und das ist meine Platz 4.
Ja, der ist auf Platz 24 hier bei den Golfmedien.
Okay, aber auch eine 4, ja, also demnach passt es. Auf Platz 5 packe ich Sepp Schaar, der auch echt gut in den...
Wen packst du da hin? Da war kurz die Connection weg. Sepp Schracker?
Sepp Stracker setze ich auf die 5. Genau. Einfach fantastische Golfrunden gespielt. Leider in Bay Hill die erste Runde vermaselt. Sonst hinten raus wieder fantastisches Golf gezeigt. Und vielleicht kann er diesen Schwung der letzten drei Runden mit zu den Players nehmen.
Der ist auf der 20.
Mhm. Okay. Platz 6. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wer denn da potenziell noch so mitspielt. Für mich persönlich auf Platz 6 nehme ich auch einen Ex-Champion der letzten Jahre. Ich sag einfach, Ricky Fowler spielt immer gut beim Players. Den setze ich da nach vorne. Einfach, weil dieser Platz ein besonderer Platz ist, weil er auch jedes Jahr gleich gespielt wird. Und die Ex-Champion haben da nicht ohne Grund immer gut gespielt. Ja, auch ein Martin Keimer hat dort mal ganz gut gespielt. Demnach bleibt Ricky bei mir auf Platz 6.
Okay, der ist auf der 44 hier.
Ja, oh Mann, oder in Top 50 immer noch. Platz 7, nämlich Russell Henley, dass der seinen Erfolg von letzter Woche mitnehmen kann, packe ich Russell Henley auf die 7.
Der hat es auf die 11 geschafft hier.
Mhm. Auf Platz Nummer 8 nehme ich, das muss ich mal kurz überlegen, wen packe ich auf die 8?
Deutsche Kartoffeln.
Ich nehme mal so ein paar Momentum-Picks auch der vergangenen Wochen, nämlich einen Michael Kim, der die letzten Turniere fantastisch immer unter die Top 15 abgeschlossen hat, dass er vielleicht auch bei den Players das Momentum mitnehmen kann, packe ich ihn auf die 8.
Okay, ist auf der 42, also auch gute Orts, wenn du da wettest.
Mhm. Auf Position Nummer 9 nehme ich Adam Scott. Und meine
32.
Meine Nummer 10 wer ist denn auf der 10?
Jetzt machst du es aber spannend hier.
Ja, mir fällt gerade niemand so ein, wo okay, ich so sage, okay.
Dann machen wir die Top 9, ist ja gut. Es passt doch, wenn du keinen 10. hast, muss ja auch nicht. Dann kann ich dir nochmal kurz hier...
Ich hätte gerne einen Scheffler mit reingenommen. Der fällt aber raus, weil er verletzt war.
Scotty Scheffler ist doch schon auf der 1.
Entschuldigung, Schaufele. Schaufele wollte ich auf die 10 nehmen.
Der ist verletzt, der fällt aus. Der ist nämlich hier noch gelistet, tatsächlich.
Nein, der war verletzt. Der spielt
Sander.
Da fehlt halt so ein bisschen das Momentum und
der hat es auf die 7 geschafft hier. Ich kann ja nochmal zusammenfassen. Justin Thomas ist hier auf der 4, Hideki Matsuyama auf der 5, Colin Morikawa auf der 6, jetzt vielleicht auch als Runner-up beim Parma ganz gut. Xander Schaufler auf der 7, Wyndham Clark auf der 8, Patrick Cantlay auf der 9 und Tommy Fleetwood auf der 10. So sehen das die Golfmedien, ja.
Ich kann ja aber auch sagen, das sind, glaube ich, auch eher die amerikanischen Golfmedien.
Ja, die halt richtig.
Man grundlegend natürlich auch Name-Dropping da machen. Fällt natürlich immer leicht, die Big Horses erstmal zu positionieren. Am Ende wird man es sehen. Ein Justin Thomas sehe ich zum Beispiel da gar nicht da vorne. Den sehe ich da außerhalb der Top 30. Weil halt auch gerade in so einer Findungsphase des Golfschwungs ist. Schaufele meine beschriebene Situation mit seiner Verletzung, die er jetzt hatte. Da fehlt es einfach noch an Spielrhythmus. Der ist noch rostig. Morikawa tut mir natürlich leid. Der muss in meine Top 10 eigentlich rein. Der fiel mir bloß gerade nicht ein. Und Cantlay, den hätte ich jetzt dann an Position 10 gesetzt, anstelle von Schaufele. Aber aus dem gesagten Grund natürlich.
Gut, dann haben wir ja unsere Picks. Oder du hast deine Favoritenpicks gesagt. Ich habe mich überhaupt nicht geäußert bis jetzt. Ich würde sagen, McIntyre macht's so. Oder Aberg, einer von beiden. Das ist meine mein random Pick, aber auch völlig ohne Grund. Because why not? Aberg, ich glaube, Aberg braucht irgendeinen Moment, um wirklich jetzt mal durchzustarten mit der Karriere. Also noch härter, als es eigentlich schon verdient hätte, finde ich. Da nochmal wirklich ein paar große Gewinne.
Man darf nicht vergessen, Vor einem Jahr hat dieser junge Mann noch nicht ein Major-Turnier gespielt.
Der war ja noch nicht dabei vor einem Jahr. Das ist ja erst beim Masters sozusagen reingekommen. Deswegen hat er schon viel gemacht. Aber ich glaube, irgendwann muss es ja wirklich losgehen mit den Titeln, bei dem auch einfach so, wie der spielt, finde ich.
Genau.
Jo, dann würde ich sagen, gucken wir uns das an und können uns dann drüber unterhalten, wie es gepasst hat und wie wer gespielt hat. Wir probieren jetzt mal alle ein bisschen, die Woche wird es leider Wetter nicht so doller, aber sobald es wieder besser wird, die ersten kleinen Alignment-Runden zu machen, finde ich super, super Idee, Beauty. Das werde ich auch wieder auf meine To-Do packen. Und dann darf doch langsam eigentlich die Saison auch starten mit den ersten Saisoneröffnungsturnieren hier Ende des Monats, oder?
Genau, ja. Die Plätze waren jetzt schon voll, habe ich mir sagen lassen, am vergangenen Wochenende. Es geht wieder los und Golf kann wieder richtig, richtig losgehen.
Ja, es geht schon wieder los. Das ist gut. Deswegen, die Gastro ist noch zu. Deswegen sehen wir uns heute nicht auf der Terrasse, mein Lieber, sondern gehen direkt aus der Sendung raus. Freuen uns, dass ihr dabei wart. Und spielt weiter im Indoor, übt Outdoor. Probiert den Mindshift rüber auf den Platz hinzukriegen. Auch ich probiere das immer wieder. Und wenn ihr den Beauty auf dem Platz trefft, dann weiß ich nicht. Lobt ihn für seine Tools. Das mag er ganz gerne hören.
Genau. Freundlich grüßen.
Ja. So, ich sag dann Tschüss und du darfst auch noch Tschüss sagen, Beauty.
Genau. Passt auf eure Achim auf. Die braucht ihr.
Auf die war's. Jetzt warst du wieder kurz im Internet Blackout hier. Das ist ja heute wieder ein bisschen Internet, Brandenburger Internetstürme bei dir.
Ich soll noch 10 aufpassen.
Ja, das ist schon wieder nix. Also ich übersetze hier für dich. Passt auf eure Achillessehnen auf, glaube ich, wolltest du sagen.
Richtig,
ne?
Ganz genau, ja.
Und sehr schön.
Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin, gutes Spiel und
schlupp, blub, blub. Immer schön auf dem Fairway bleiben.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.